RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Wolfgang Berger. Der designierte Bundeskanzler Merz hat vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
Vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an 2 Projekten der Sozialdemokraten. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Chef, ein Mindestlohnanstieg auf 15 Euro im kommenden Jahr und eine Senkung der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss. Merz verwies darauf, dass beim Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet und Steuersenkungen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage hergibt. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben mehrere 10.000 Demonstranten ihre Solidarität mit dem umstrittenen Präsidenten Vucic bekundet. Vucic hatte die Kundgebung selbst organisiert, nachdem es zuvor wochenlange Massenproteste gegen seine Regierung gegeben hatte. Auch gestern gingen wieder tausende Menschen gegen Misswirtschaft auf die Straße. Auslöser der Proteste ist der Einsturz eines Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad, den viele Serben auf Korruption in den Behörden zurückführen. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Gneb.
Alle 4 Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim, Freiburg gewann 2:1 in München-Gladbach. Im Tabellenkeller setzte sich St. Pauli bei Ligaschlusslicht Kiel mit 2:1 durch, der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Teils bewölkt, teils klar im Südwesten und Westen, Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsthal nach einem Unfall gesperrt. Weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mein Name ist Konstanze Nastorowitz. Wir begleiten Sie hier aus den Studios von NDR Info in Hamburg durch die Nacht. Ja, und auch in dieser Stunde beginnen wir mit den USA. Doch diesmal geht's nicht um die amerikanische Zollpolitik, sondern um den Iran. Die Trump-Regierung und der Iran haben nämlich Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran begonnen. Im Oman, quasi als diplomatische Pufferzone, kam es zu ersten Gesprächen und zu einem indirekten Austausch. Das kann man sich so vorstellen, dass beide Seiten über mehrere Stunden in unterschiedlichen Sälen in der Hauptstadt Maskat verhandelt haben. Der Gastgeber übermittelte dann die jeweiligen Botschaften, diplomatische stille Post quasi. Doch am Ende, da kam es auch noch zu einer überraschenden direkten Begegnung. Moritz Behrendt.
Im Sultanat Oman haben die US-Regierung und der Iran Tuchfühlung aufgenommen. Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die US-Regierung mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten, wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Ja, und über dieses Treffen hat André Schünke bei Tagesschau 24 mit dem ARD-Korrespondenten Alexander Stenzel gesprochen, Entschuldigung, der von Kairo aus das Treffen beobachtet hat. Wie ist das Ergebnis dieser ersten Runde zwischen den USA und Iran zu bewerten?
Es ist schon sehr fortschrittlich, dass man sich kommende Woche wohl möglicherweise wieder in Oman treffen will. Also das ist ein gutes Zeichen, weil wir erinnern uns, 2018 hat Präsident Trump damals das Atomprogramm gecancelt, woraufhin es dann eben keine Gespräche mehr gab. Und jetzt laufen die ersten Gespräche wieder an. Also das lässt hoffen, dass am Ende vielleicht möglicherweise wieder ein guter Atomprogrammvertrag dasteht.
Warum haben die USA ausgerechnet jetzt neue Gespräche mit dem Iran begonnen?
Der Iran hat in der Zwischenzeit, also seit 2018, sehr, sehr viel Uran angereichert, jetzt bis auf 60%. Und er hat damit mehr und mehr waffenfähiges Uran. Insofern ist es absolut dringlich, dass eben ein Deal zustande kommt, damit eben Iran nicht tatsächlich dann letzten Endes eine Atombombe baut. Und laut der Internationalen Atomenergiebehörde könnte Iran innerhalb von wenigen Wochen, 3 Wochen wohl, eine Bombe bauen. Früher hieß es immer Jahre, dann Monate und jetzt sind wir schon bei Wochen. Das heißt, die Gefahr, dass Iran eine Atombombe baut, war noch nie so groß. Und der Iran hatte auch immer wieder Israel gedroht. Und Trump ist ja ein enger Verbündeter von Israels Premierminister Netanyahu. Und insofern ist es auch eine Erklärung, dass er da jetzt natürlich Druck machen will, damit der Iran keine Atombombe baut.
Werden denn eigentlich aktuell internationale Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran reingelassen? Oder woher weiß man dann oder wie sicher über den Stand der Entwicklungen im Iran?
Naja, die sind schon da, die Inspekteure der UN. Damals waren sie da, bevor das Atomprogramm gekündigt wurde vor Trump, waren sie eben da, um zu überprüfen, dass der Iran eben nicht so viel anreichert. Aber nachdem Trump eben dieses Abkommen gekündigt hat, hat der Iran einfach weiterhin angereichert. Und das haben die Inspekteure dann beobachten können.
Welches Interesse verfolgt denn der Iran? Warum geht der in neue Gespräche?
Iran steht natürlich enorm unter Druck. Trump hat gedroht, wenn es da nicht zu einem Abkommen kommt, dann könnte es auch sein, dass Iran militärisch angegriffen wird. Und das kann Iran nach dem Gaza-Krieg, nach dem 7. Oktober, als Iran den Palästinensern dort zur Seite gestanden hat, auch militärisch, hat ja Israel militärisch zurückgeschlagen und die Luftverteidigung zum Beispiel stark geschwächt. Und Iran ist militärisch durch diesen Gaza-Krieg stark angeschlagen und könnte es überhaupt nicht gebrauchen, dass jetzt dann die Amerikaner angreifen würden, weil die Raketenamerikaner, die könnten zum Beispiel recht einfach sogar die Hauptstadt treffen.
Aus Kairo Alexander Stenzel im Gespräch mit Tagesschau 24. Ja, und wir bleiben thematisch noch bei den USA, blicken jetzt allerdings auf die amerikanische Grenze. Da gab es in letzter Zeit ja vermehrt Meldungen, die viele Deutsche mit US-Bezug verunsicherten. Immer wieder wurden deutsche Staatsbürger an der Einreise in die Vereinigten Staaten gehindert, aus schwer nachvollziehbaren Gründen wieder zurückgeschickt oder sogar zeitweilig festgenommen. Ob nun Einzelfälle oder nicht, die Irritation und auch Verunsicherung, die nimmt zu und schlägt sich mittlerweile auch schon in den Buchungen bei Reiseveranstaltern nieder. Ruth Kirchner berichtet.
Reiseveranstalter Timo Kohlenberg schaut besorgt auf die Urlaubssaison. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump laufen bei dem Spezialisten für USA-Reisen die Geschäfte nicht mehr so gut.
Ich schätze da so auf 15-20% ist das bei uns seit Mitte, Ende Februar eingebrochen an neuen Anfragen und Buchungen. Also das merkt man schon.
Andere Reiseveranstalter berichten Ähnliches. Grund für die Zurückhaltung, Trump und seine erratische Politik und Berichte über einige Deutsche, die bei der Einreise abgewiesen wurden. Passiert ist das der 19-jährigen Maria aus Rostock. Bei NDR 2 erzählt sie, die US-Behörden hätten ihr und ihrer Freundin vorgeworfen, mit Touristenvisa in den USA arbeiten zu wollen.
Das ist so irgendwie alles so absurd und surreal gewesen und dass einem das dann so vorgeworfen wird, obwohl das irgendwie gar nicht stimmt und man kann aber auch dagegen gar nichts machen dann in dem Moment.
Maria und ihre Freundin kamen nach einer Nacht in US-Gewahrsam wieder frei und mussten sofort ausreisen. Ein 34-jähriger Deutscher mit US-Aufenthaltsgenehmigung sitzt mittlerweile seit mehr als 4 Wochen in amerikanischer Abschiebehaft. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amtes, ist besorgt, spricht aber von Einzelfällen.
Wir sind in diesen Fällen auch in Kontakt mit den Angehörigen und mit den Personen und leisten dort, wo gewünscht, konsularische Betreuung.
Außenpolitiker werden deutlicher. Johannes Wadefuhl von der CDU bezeichnet das Vorgehen der US-Behörden als nicht akzeptabel.
Das, was wir da jetzt beobachtet haben, das ist mit Sicherheit sehr irritierend und wird sicherlich auch Gesprächsgegenstand der neuen Bundesregierung mit den US-Behörden sein müssen.
Wadefuhl fordert Aufklärung. Doch nicht erst seit dem Amtsantritt von Trump kann die Einreise in die USA nervenzerrend sein. US-Grenzbeamte sind nicht gerade bekannt für einen freundlichen Umgang mit ihrer Kundschaft. Wegen der jüngsten Vorfälle raten einige Online-Portale vor der Einreise Trump-kritische Chatverläufe auf dem Handy und Social-Media-Posts zu löschen. Wadefuhl hält das für übertrieben.
Denn gemessen an der Zahl der Menschen, die jeden Tag in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, sind natürlich das Einzelfälle, aber trotzdem, man muss ihnen nachgehen.
Auch Reiseveranstalter warnen vor Panikmache. Mehr als 2 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr in die USA gereist. Doch sollte sich der Trend fortsetzen, könnten es bald weniger werden, denn nicht nur Urlauber sind verunsichert. Auch beim Schüleraustausch macht sich der Einfluss von Trump bemerkbar, beobachtet Thomas Terbeck vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst Weltweiser.
Während die Buchungslage vor dem Amtsantritt eigentlich normal war bis gut, hören wir jetzt von vielen Austauschorganisationen, dass die Nachfrage durchaus niedriger bis abgeschnitten ist.
Andere Länder wie Kanada profitieren, sowohl bei Urlaubern als auch bei Austauschschülern. Wie sich langfristig die Trump-Regierung auf Reisen auswirkt, ist noch unklar. Das Auswärtige Amt hat zunächst vor einigen Wochen die Reisehinweise für die USA ergänzt. Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer, heißt es jetzt, können zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen. Und einen Anspruch auf Einreise gibt es nicht. Die endgültige Entscheidung trifft der US-Grenzbeamte.
Ruth Kirchner berichtete über die Verunsicherung einiger Deutscher an der US-Grenze. Die Zeit, es ist gleich 3.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
In Warschau sind in den vergangenen beiden Tagen die Finanzminister der EU zusammengekommen. Polen hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Das Timing für dieses Treffen wurde als gut beschrieben. Es passt ja inmitten des eskalierenden Zollkonflikts auf jeden Fall gut in die Zeit. Neben dieser grauen Wolke über den transatlantischen Beziehungen, da stand in Warschau aber auch die Gründung eines gemeinsamen Verteidigungsfonds auf der Tagesordnung. Jakob Meyer fasst zusammen, was bei dem EU-Finanzministertreffen rausgekommen ist. Ein Treffen an einem besonderen Ort.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domański, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue zwischenstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Der Finanzminister Kukis im Beitrag von Jakob Meyer aus Warschau. Für viele Menschen ist der Schwerbehindertenausweis wichtig im täglichen Leben. Mit ihm kann man beispielsweise einen Parkausweis für Behinderte beantragen. Außerdem bietet er steuerliche Vorteile. In Schleswig-Holstein gibt es jedoch Probleme mit der Ausstellung. Wer den Ausweis beantragt, der muss derzeit eine längere Wartezeit in Kauf nehmen, denn die Ämter, die sind überlastet. Jochen Dominikus berichtet.
Im Dezember hat sich das Leben von Gabriele Ingwersen aus Bredstedt völlig verändert. Sie bekam von ihrem Arzt die Diagnose Lungenkrebs. Eine erste Chemotherapie hat sie Ende vergangenen Jahres gemacht. Die vielen gemeinsamen Arztbesuche mit ihrem Mann Bernd kann sie kaum noch zählen.
Das sind schon viele, viele Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber wir haben echt viele gehabt, die uns unterstützt und geholfen haben. Und ja, das war schon gut.
Wer an Krebs erkrankt ist, kann einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Auch die 60-jährige Gabriele Ingwersen entschied, diesen Schritt zu gehen. Ende Februar beantragt sie beim Landesamt für Soziale Dienste einen Schwerbehindertenausweis. Mit ihm kann sie auch einen Parkausweis für Behinderte beantragen.
Denn gerade zu Anfang, als die Krankheit eben noch ganz, ganz schlimm war, da kannst du nicht weit laufen. Und da bist du darauf angewiesen, dass du auf einem Behindertenparkplatz parken kannst. Und was für mich ganz wichtig ist eben auch, dass das für die Rente ein großer Faktor ist.
Eine anerkannte Schwerbehinderung bringt auch steuerliche Vorteile. Die Bearbeitung von Neuanträgen beim Landesamt für Soziale Dienste dauert derzeit zwischen 5 und 6 Monaten. Tendenz steigend, so Direktor des Landesamtes in Neumünster, Matthias Grossmann.
Man muss sagen, wir haben einen Personalkörper, der auf ca. 61.000 Anträge ausgelegt ist und dadurch entsteht schon mal ein Gap. Das ist ein wesentlicher Faktor.
Ein anderer Faktor, das Zusammenspiel zwischen den Ärzten und dem Amt, so Matthias Grossmann. Die Ärzte kämen oft nicht mit der Bearbeitung der Befunde und der Übersendung von Gutachten hinterher, so seine Kritik. Denn die Gutachten sind nötig, damit überhaupt Schwerbehindertenausweise ausgestellt werden können. Der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein, Jens Lassen, beklagt dagegen fehlende Digitalisierung. Denn es gibt keine Online-Schnittstelle zwischen dem Arzt und dem Amt, so Lassen.
Und natürlich müssen wir dann auch unsere ganzen Befunde unterlegen mit Untersuchungsbefunden, mit Facharztbriefen, mit eigenen Ausführungen. Und die müssen papiergebunden dann wirklich ausgedruckt und alles muss per Post ans LSAD geschickt werden.
Und so schicken sich Ärzte und Landesämter pro Fall viele Unterlagen hin und her. Manchmal sind es über 50 Seiten zu lassen.
Ich meine, wo leben wir denn? Also wir müssen da jetzt mal irgendwie diesen viel zitierten Weg der Digitalisierung gehen. Und der Staat taugt da wirklich als Beispiel dafür, dass er in der Hinsicht noch gar nichts gemacht hat.
Und daran wird sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern, schätzt das Landesamt. Problem der Datenschutz, so Matthias Grossmann. Einen Lichtblick gibt es aber. Zumindest die Antragstellung soll noch in diesem Jahr digital möglich sein, so die Planung. Damit Menschen wie Gabriele Ingwersen schneller an einen Ausweis kommen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann den Antrag ausgefüllt. Jetzt hoffen beide, dass das Dokument nicht noch ein halbes Jahr auf sich warten lässt.
Und deswegen ist man immer wieder froh, wenn man positive Dinge erlebt, die einen aufbauen. Und umso schneller etwas ist, umso besser kann man darauf aufbauen. Und wir wollen auch hoffen, dass wir das dann auch dementsprechend schaffen.
Die Ingwersens versuchen jetzt trotz Krebsdiagnose und Wartezeit, so positiv es geht, nach vorne zu blicken.
Beeindruckende Zuversicht. Das war ein Beitrag von Jochen Dominikus.
Der Stichtag.
Heute, vor 50 Jahren, beginnt im Libanon ein blutiger Bürgerkrieg, der das Land für Jahrzehnte prägen wird. Was als Konflikt zwischen christlichen Milizen und palästinensischen Gruppen beginnt, wird schnell zu einem komplexen Krieg, in dem bald kaum noch durchschaubar ist, wer gegen wen kämpft. Mehr als 150.000 Menschen sterben, Hunderttausende fliehen, Beirut wird zum Symbol für Zerstörung. Birgit Sagemann blickt zurück auf den Beginn eines Konflikts, dessen Nachwirkungen bis heute zu spüren sind.
Alles beginnt mit dem Angriff auf einen PLO-Bus. 27 Palästinenser werden getötet, als christliche Milizionäre das Feuer eröffnen. Eine Vergeltungsaktion für Schüsse auf eine Kirche wenige Stunden zuvor. Und gleichzeitig der Beginn einer Auseinandersetzung, die vielfältige Gründe hat. Der BBC-Journalist Austin Harrison berichtet:
Die augenblicklichen Unruhen gehen darauf zurück, dass dieses Land, das 1943 von Frankreich unabhängig wurde, in seiner gesellschaftlichen Struktur gespalten ist.
Denn das von der einstigen Kolonialmacht Frankreich eingerichtete Proporzsystem für staatliche Ämter, das den Christen mehr Macht als Sunniten und Schiiten zubilligt, entspricht längst nicht mehr der demografischen Entwicklung im Libanon. Der Anteil der Muslime ist deutlich gewachsen, dazu kommen Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge. Jetzt im Frühling 1975 eskalieren die jahrelangen Spannungen. Vor dem Krieg war der Libanon ein wohlhabendes Land. Die Hauptstadt Beirut wurde als Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Die libanesische Schriftstellerin Nazik Jared beschreibt eine lebendige und weltoffene Stadt.
Sehr viele Touristen und Hotels und ganz tolle Nightclubs und die Leute hatten es eben gut.
Aber direkt bei den Luxushotels verläuft jetzt die Frontlinie zwischen dem mehrheitlich christlichen Osten Beiruts und dem vorwiegend muslimischen Westen.
Aus dem Quartier der Luxushotels steigt heute schwarzer Rauch auf. Christliche Milizionäre der Falange-Partei haben sich in den oberen Stockwerken des Holiday Inn Hotels verbarrikadiert. Sie schießen von dort aus mit automatischen Waffen und Granatwerfern und die Kommandos der Moslems feuern zurück.
Abkommen werden im Laufe dieses Krieges immer wieder geschlossen und gebrochen. Es gibt wechselnde Allianzen und Frontverläufe. Und militärisches Eingreifen von außen, vor allem durch Syrien und Israel, befeuert den Krieg weiter.
Nichts deutet darauf hin, dass es einen politischen Kompromiss zwischen den sich bekämpfenden Kräften geben könnte. Es ist seit Beginn des Bürgerkrieges so viel Blut geflossen, dass hier jeder nur noch Rache schreit.
Erst 1990 endet der Bürgerkrieg mit einem Abkommen, das den muslimischen Parteien mehr Einfluss sichert. Das Land liegt in Schutt und Asche. Aber das ist nicht das Schlimmste, sagt Schriftstellerin Nazik Jared.
Häuser kann man schnell aufbauen, aber die Generation, die im Krieg aufgewachsen ist. Ich sehe, wie alle ihre Werte ganz anders sind. Alles kommt auf Aggressivität und auf Waffen an und auf Macht. Die ganze Moral ist weg.
Rund 170.000 Tote, 300.000 Verwundete und 800.000 Flüchtlinge. Das ist die Bilanz von 15 Jahren Bürgerkrieg. Wirklich zur Ruhe gekommen ist der Libanon seitdem nicht mehr. Begonnen hat dieser Krieg heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Birgit Zagemann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Und den gibt's mit Irina Gneb. Der FC Bayern hat einen Patzer von Leverkusen nicht genutzt und eine mögliche Vorentscheidung im Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus. Thomas Müller sprach von einem Spiel verpasster Möglichkeiten.
Wir wussten natürlich jetzt vor dem Spiel, dass wir mit einem Sieg eigentlich schon einen ganz, ganz großen Schritt natürlich machen können. Ich glaube auch, dass man uns angesehen hat, dass wir diesen ganz, ganz großen Schritt machen wollten. Aber klar, wenn wir es dann runter analysieren, dann waren wir einfach in beiden Strafräumen dann am Ende des Tages nicht effizient genug. Dortmund hat auf jeden Fall aus weniger 2 Tore gemacht als wir.
Ja, und wegen dieser 2 Dortmunder Tore konnte der FC Bayern den Vorsprung auf Leverkusen nicht ausbauen. Der Verfolger hatte zuvor ebenfalls Punkte liegen gelassen. Gegen Union Berlin reichte es für das Team von Trainer Xabi Alonso nur zu einem torlosen Remis.
War nicht gut genug. Es ist nicht, was wir wollten. Wir wollten gewinnen, ein bisschen mehr Druck zu haben. Aber es ist nicht vorbei und wir müssen weitergehen.
Die weiteren Ergebnisse. Mainz verlor 0:2 in Hoffenheim und Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Ebenfalls 2:1 setzte sich der FC St. Pauli bei Tabellenschlusslicht Kiel durch. Der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2. Und damit der Blick zu den Fußballerinnen. Dort steht der FC Bayern vor der 3. Meisterschaft in Folge. München gewann das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 und hat nun komfortable 9 Punkte Vorsprung. Alle weiteren Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen und auch aus der 2. Bundesliga der Männer gibt es auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Handball. Der THW Kiel und die MT Melsung haben das Finale im DHB-Pokal erreicht. Melsung bezwang Zweitligist Baling, Rekordsieger Kiel setzte sich gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Aus Köln berichtet Daniel Neuhaus.
Schon das erste Halbfinale hatte die Qualität eines Endspiels. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen schenkten sich von der ersten Sekunde an nichts. In einem packenden Duell hatten am Ende die Kieler das glücklichere Ende für sich. Der THW siegte nach Verlängerung mit 32:31 und erreicht erstmals seit 3 Jahren wieder das Pokalendspiel. Dort treffen die Kieler auf die MT Melsungen, die in ihrem Halbfinale viel Mühe mit dem Zweitligisten HBW Balingen-Wallstätten hatte. Bis zur Pause konnte der Außenseiter das Spiel offen halten und lag nur mit einem Treffer zurück. Erst in der 2. Halbzeit wurde Melsungen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende deutlich, aber glanzlos mit 31:27.
Glanzvoll dagegen der Auftritt von Schwimmer Lukas Mertens in Stockholm. Der Olympiasieger hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord über die 400 Meter Freistil gebrochen. Lars Becker berichtet.
Jetzt hat er ihn
doch geknackt, den historischen Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm blieb Olympiasieger Lukas Mertens in 3 Minuten 39,96 Sekunden 1/1000stel unter der Zeit von Biedermann bei dessen WM-Triumph 2009 in Rom, damals geschwommen mit den auftriebgebenden Anzügen. Mertens war direkt aus dem Höhentrainingslager aus der spanischen Sierra Nevada angereist. Diesen Weltrekord müsse er jetzt erstmal sacken lassen, sagte Mertens nach seinem Triumph. Vor knapp einem Jahr hatte er die Bestmarke bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch knapp verpasst. Anschließend wurde Mertens in Paris Olympiasieger.
Und zwei weitere Schwimmer, die in Paris über Gold jubeln durften, haben jeden Grund zur Freude. Elena Semmerchin und Taliso Engel sind Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2024. Bei den Teamsportlern setzten sich die Rollstuhlbasketballer durch, die in Paris Bronze gewonnen hatten. Zum Abschluss noch der Blick zur Eishockey-WM. Dort sind die DEB-Frauen nach der Auftaktniederlage zurück in der Spur und auf Kurs Viertelfinale. Gegen Norwegen gab es im zweiten Spiel ein deutliches 5:2. In den verbleibenden Gruppenspielen trifft die DEB-Auswahl am Montag auf Ungarn, einen Tag später dann auf Japan.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Irina Gneb.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der designierte Kanzler Merz hat die Zollpolitik von US-Präsident Trump kritisiert. Der CDU-Chef sagte dem Handelsblatt, Trump erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller komme als erwartet. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Merz zielt darauf ab, dass Trump mit seiner Zollpolitik international verflochtene Produktionsketten und Geschäftsbeziehungen durcheinander bringt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert, so der CDU-Chef. Und das treffe Deutschland wie kaum ein anderes Land. Er verlangte, dass die Europäische Union gegenüber Washington geschlossen auftritt. Merz wörtlich, nur so können wir uns Respekt verschaffen. US-Präsident Trump hatte gegen die EU zusätzliche Zölle in Höhe von 20% verhängt, diese aber inzwischen um 3 Monate verschoben. Heute reist EU-Handelskommissar Šefčovič zu Gesprächen nach Washington.
Der Antisemitismusbeauftragte des Bundes Klein sieht seine Position durch den Koalitionsvertrag von Union und SPD gestärkt. Er zeige, dass die neue Regierung dem Kampf gegen Antisemitismus eine hohe Priorität einräumen wolle, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Im Koalitionsvertrag steht, dass die neue Bundesregierung ein Kompetenznetzwerk für die jüdische Gegenwartsforschung gründen will. Dadurch sollen zum Beispiel Menschen besser vernetzt werden, die sich gegen Antisemitismus einsetzen. Außerdem ist vorgesehen, die Ursachen für Judenhass zu erforschen. Klein geht davon aus, dass Antisemitismus so effektiver vorgebeugt werden kann. Dadurch würde sich das Leben besonders von Jüdinnen und Juden in Deutschland verbessern. Der Bundesbeauftragte bezeichnete Antisemitismus als Brückenideologie für antidemokratische Tendenzen aller Richtungen.
Ein ukrainischer Pilot ist bei einem Einsatz mit einem westlichen Kampfjet des Typs F-16 ums Leben gekommen. Das hat Präsident Selenskyj mitgeteilt. Er sprach den Hinterbliebenen des 26-Jährigen sein Beileid aus. Die BBC berichtete, das Flugzeug sei im Nordosten der Ukraine von russischen Raketen abgeschossen worden. Damit hätte die Ukraine die zweite der für Kiew wichtigen F-16-Maschinen verloren. Experten schätzen, dass die ukrainische Luftwaffe im Moment über rund 20 Kampfflugzeuge dieses Typs verfügt. In Ecuador hat Staatschef Noboa vor der heutigen Stichwahl um das Präsidentenamt den Ausnahmezustand über Teile des Landes verhängt. Dadurch kann er die Armee einsetzen und die Versammlungsfreiheit außer Kraft setzen. Noboa rechtfertigte den Schritt damit, dass organisierte bewaffnete Gruppen immer gewalttätiger würden. Noboa war in der ersten Runde der Präsidentenwahl nur knapp vor der linksgerichteten Anwältin González gelegen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft, gebietsweise Schauer, im Nordwesten freundlicher bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsthal nach einem Unfall gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz aus Hamburg. Hallo. Das Lobbyregister des Deutschen Bundestags hat vor kurzem eine bemerkenswerte Zahl veröffentlicht. In Berlin sind über 33.000 Männer und Frauen offiziell als Lobbyisten und Lobbyistinnen registriert. Sie versuchen, die Abgeordneten dazu zu bringen, sich für ihre Interessen einzusetzen. 900 Millionen Euro geben die Lobbyverbände dafür in jedem Jahr aus. Gerade wenn sich neue Regierungen bilden, so wie jetzt, haben die Lobbyisten viel zu tun. Sie klopfen an Bürotüren, schreiben Mails, laden zum Gespräch. Das ist jetzt Thema in unserem ARD-Interview der Woche mit Timo Lange vom Verein Lobby Control, der sich für Transparenz bei der Lobbyarbeit einsetzt. Dafür übernimmt jetzt mein Kollege Uwe Berndt.
Es ist ja nie langweilig in Berlin, aber zurzeit geht es im Regierungsviertel besonders hoch her. Erst der kurze heftige Wahlkampf, dann die Koalitionsverhandlungen. Und in diesen Tagen und Wochen entscheidet sich, was die politischen Ziele der neuen Regierung für die nächsten Jahre sind. Da stoßen viele gegensätzliche Interessen aufeinander. Deshalb versuchen alle möglichen Lobbygruppen und Verbände, ihre Themen jetzt durchzusetzen, solange die Karten neu gemischt werden. Der Verein Lobby Control will herausfinden, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Das meiste ganz legal. Manches in einer Grauzone, manches auch verboten. Darüber reden wir jetzt ausführlich. Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Diese Wochen aktuell in dieser sehr kurzen Phase der Koalitionsverhandlungen, das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten, die zu diesem Punkt geführt haben. Die Lobbyarbeit fängt natürlich bei den meisten nicht erst in dem Moment an, wo die Parteien miteinander in die Koalitionsgespräche gehen, sondern lange vorher. Und das ist ein Kulminationspunkt der Lobbyarbeit der letzten Monate und Jahre. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um dann zu schauen, wo stehen wir denn jetzt mit der neuen Regierung? Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja, auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen, was rauszuholen oder was für sie aus ihrer Sicht Schädliches zu verhindern. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Hat man ja auch politische Interessen und spricht vielleicht auch mal mit einem Abgeordneten oder schreibt einen Brief. Das ist politische Beteiligung. Das ist richtig gut für die Demokratie, wenn es das gibt. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, wenn das ein Unternehmen ist oder eine Wirtschaftsbranche, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliardensubventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines, ein gesellschaftliches Interesse geht. Und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zu einem strukturellen Unterschied, auch was die Finanzkraft angeht.
Schauen wir kurz auf den Wahlkampf. Der war ungewöhnlich, weil er so kurz und so heftig war. Was haben Sie dort so beobachtet?
Ja, in der Tat, der Wahlkampf, das Ampel aus Anfang November kam ja doch für viele überraschend, für viele auch im politischen Berlin, auch in der Lobby-Szene. Es war ein kurzer und sehr heftiger Wahlkampf. Umso heftiger haben wir auch gesehen, wie die Einflussnahme stattgefunden hat, die Stimmungsmache. Das ist ja auch im Wahlkampf wichtig. Welche Themen sind da überhaupt auf der Agenda? Aber auch ein nie dagewesener Rekord an Parteispenden. Das ist ja auch schon so ein etwas sensibles Thema, wenn es um Lobbyismus, um Einflussnahme geht. Wir haben ja hier jedenfalls gesehen, Rekordspenden in Millionenhöhe, die aber an die Parteien geflossen sind.
Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, oder? Wenn jemand spendet an eine Partei, ist ja nicht verboten.
Genau, das ist in Deutschland ist das nicht verboten. Es ist in Deutschland aber auch in unbegrenzter Höhe möglich, als Einzelperson, als Milliardär, als Millionärin, aber auch als Unternehmen. Und damit stellt sich dann doch auch immer wieder die Frage nach einem möglichen Einfluss einer solchen Spende, möglichen Abhängigkeiten, die da auch entstehen können. Und natürlich auch ganz grundsätzlich Frage, wie demokratisch ist das denn eigentlich, wenn denn die allermeisten Menschen haben eben nicht 6 oder auch 7-stellige Beträge zur Verfügung, um sich einer Partei spenden zu können und eben ihren eigenen politischen Vorlieben, sage ich mal, etwas mehr Gewicht zu verleihen.
Es gab wohl auffällig viele Spenden in Höhe von 30.000 Euro. Was ist das Besondere an dieser Summe?
Ja, Sie spielen wahrscheinlich an auf die Höhe, ab der Parteispenden zeitnah veröffentlicht werden müssen.
Genau.
Die liegt jetzt bei 35.000 Euro. Vorher waren es 50.000 Euro. Das war schon auch ein Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Parteien, diese Schwelle etwas abzusenken. Und insofern sind eigentlich nur das die Spenden, die wir jetzt sehen, Spenden über 35.000 Euro und höher. Die Spenden, die insgesamt an die Parteien geflossen sind, sowohl was den Gesamtbetrag angeht, als auch wer noch gespendet hat. Das werden wir leider erst im Jahr 2027 erfahren, wenn da die entsprechenden Berichte zu rauskommen, was wir immer wieder kritisieren, dass das eine viel zu lange Verzögerung ist, bis da mehr Transparenz herrscht.
Also wer nicht sofort veröffentlicht werden will, spendet halt weniger als 35.000 Euro.
Das ist eine Strategie, die wir auch immer wieder beobachten, dass unter den Veröffentlichungsschwellen gespendet wird, richtig.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200 sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten jetzt gerade? Wie nehmen die Kontakt auf?
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen. Es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig. Der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen? Wer kennt da auch wen für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, insbesondere wenn Lobbyismus nicht nachvollziehbar ist, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt, dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Und für mehr Transparenz soll auch das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz sorgen. Ein Wortmonstrum. Können Sie einfach erklären, was der Kern dieses Gesetzes ist?
Ja, das Informationsfreiheitsgesetz, auch genannt kurz IFG, war ein ganz wichtiger Schritt, was Transparenz insgesamt angeht, wurde 2006 eingeführt, also gibt es jetzt schon fast 20 Jahre und ist ein Auskunftsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, gegenüber den Behörden, dort Einsicht zu nehmen in amtliche Dokumente, umfasst zum Teil dann Korrespondenz, umfasst Notizen zu Gesprächsterminen. Und das war ein Riesenfortschritt für Transparenz insgesamt in Deutschland und hat dazu beigetragen, dass auch viele Missstände, auch Lobbyskandale überhaupt erst entsprechend aufgedeckt werden konnten.
Und im Zuge der Koalitionsverhandlungen tauchte dann bei den vielen geleakten Unterlagen ein kleiner Satz aus dem man schließen konnte, dass das Gesetz vielleicht sogar abgeschafft werden könnte. Haben Sie jedenfalls so interpretiert. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, also das haben wir mit einigem Entsetzen vernommen, den Vorstoß, das Informationsfreiheitsgesetz ja abzuändern, abzuschwächen, vielleicht sogar abzuschaffen. Dagegen sind wir natürlich gemeinsam im Bündnis mit Journalisten, im Deutschen Journalistenverband, aber auch Fragt den Staat, eine Plattform, die ganz viel mit diesem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet und das erst den Menschen sozusagen auf einfache Weise auch zur Verfügung stellt, die Möglichkeiten. Und vielen anderen Organisationen haben wir uns natürlich auch an die Politik gewandt und gesagt, so geht es nicht.
Dieser umstrittene Satz kam vom CDU-Politiker Philipp Amthor. Er hat diesen Satz formuliert, indem es hieß, das Gesetz soll in seiner derzeitigen Form möglicherweise abgeschafft werden. Ich bin mal zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was das soll. Hier ist seine Antwort.
Es geht gar nicht um eine ersatzlose Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes, sondern es geht darum, eine seit vielen Jahren andauernd rechtspolitische Diskussion aufzugreifen, vor allem auch um das ganze Verfahren der Auskunftsansprüche, nicht nur im Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch in anderen Gesetzen, für diejenigen, die die Ansprüche stellen, wie auch für die Verwaltung, effizienter, anwenderfreundlicher zu gestalten. Das ist unser Ansinn. Das soll aber auch nicht abschließend durch den Koalitionsvertrag beantwortet worden sein. Erst recht nicht durch so einen Halbsatz. Dafür wird es dann ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren geben, in dem vor allem auch mit den Beteiligten diskutiert werden soll. Das ist nicht neu. Das wurde auch in früheren Wahlperioden immer mal wieder zum Thema gemacht.
Aha, also er sagt, er will das Gesetz gar nicht abschaffen. Da frage ich mich, warum die ganze Aufregung?
Ja, ich frage mich, wenn Herr Amthor das von vornherein so gemeint hat, warum er es dann nicht auch so in das Papier reingeschrieben hat, allein durch das Wort abschaffen. Also ich nehme das schon auch ein Stück weit als ein Zurückrudern von Herrn Amthor aufgrund der auch öffentlichen Kritik an dieser Stelle war.
Ist das für Sie dann auch so eine Steilvorlage gewesen? Gehört es auch zu Ihrer Aufgabe, solche Dinge zu skandalisieren, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen?
Ja, absolut. Also als Lobby Control, als zivilgesellschaftliche Organisation, ist die Skandalisierung, die Zuspitzung in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich ein Mittel, um überhaupt eine Aufmerksamkeit für gewisse Missstände, für gewisse Themen zu erreichen. Das gehört schon dazu. Auf der anderen Seite sehen, betrachten wir das schon mit großer Sorge auch betrachtet, wie die CDU auch im Bundestagswahlkampf, aber auch dann direkt danach, ja immer wieder so Signale gesendet hat, ja zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs, da gäbe es irgendwie ein Problem mit staatlicher Förderung, da wäre zu wenig Transparenz da. Viele erinnern sich vielleicht an diese 551 Fragen, die die Unionsfraktion an die Bundesregierung gestellt hat, unter anderem zu den Omas gegen rechts. Damit wird so ein Diskursvorschub geleistet, dass wir es hier eigentlich mit, dieser Begriff tauchte da auch irgendwo auf, so mit Schattenstrukturen zu tun hatten, die zu viel Einfluss hätten. Und das sehen wir eben tatsächlich als sehr problematische Entwicklung, als ein ja auch Einschüchterungsversuch von gerade kritischer Zivilgesellschaft, die wir in einer Demokratie ganz, ganz dringend brauchen, die wir auch als Gegengewicht brauchen zu eben sehr, sehr starken, finanzstarken Unternehmens- und Wirtschaftslobbys. Und hier von Seiten der Union ja in eine Diffamierungskampagne auch zu fahren, das halten wir für sehr, sehr gefährlich als Zivilgesellschaft. Und das IFG hier irgendwie ja in Frage zu stellen zumindest mal, das ist so eine Fortsetzung dieser Linie, weil das ist ein Instrument, was eben der Politik auch immer wieder mal unbequem wurde, weil dadurch eben auch unbequeme Fragen gestellt wurden, Dinge ans Tageslicht kamen, die vielleicht sonst nicht rausgekommen wären. Und wir haben das auch gesehen bei dem Vorstoß, Verbandsklagerechte einschränken zu wollen. Das betrifft dann insbesondere den Umwelt- und den Verbraucherschutzbereich. Auch das sind ganz wichtige Errungenschaften in einer Demokratie. Das zurückdrehen zu wollen, also sendet das völlig falsche Signal und da wollen wir nicht hin zurück in eine Zeit der Kohlschen Bonner Republik im Grunde, wo Politik wirklich noch mehr im Hinterzimmer gemacht wurde, wo wir noch nicht den Wert auch an Offenheit und Transparenz von staatlichem Handeln so etabliert hatten, wie wir es jetzt haben.
Sie hören das Interview der Woche heute mit Timo Lange von Lobby Control, ein Verein, der sich seit genau 20 Jahren für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter, woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ja ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen ja, Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich für ihren Job verstecken. Zum Beispiel war ich bei DEHOGA, dem Hotel- und Gaststättenverband. Die Hauptgeschäftsführerin dort ist Ingrid Hartges und sie findet ihre Arbeit wichtig.
Ich liebe meine Branche, die Gastronomie und Hotellerie. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Branche zu vertreten. Ja, ich bin glückliche Lobbyistin. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese systemrelevante Branche, die eine so hohe Rolle spielt für die Gesellschaft, aber auch als großartiger Jobmotor, dass dieser Branche eine Stimme gegeben wird und die Interessen dieser Branche auch an die Politik herangetragen werden, mit guten Argumenten, klar und transparent.
Timo Lange, was sagt Lobby Control dazu? Arbeitet DEHOGA klar und transparent?
Ja, also was Transparenz angeht, hat auch die DEHOGA inzwischen gar nicht mehr so viele Optionen. Wir haben ja das verpflichtende Lobbyregister, wo auch DEHOGA drinsteht. Man kann dort auch lesen, wie sie sich eingesetzt haben für eben die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Also Transparenz ist nicht unbedingt das Problem. Die Frage ist tatsächlich, ist denn die Entscheidungen, die dann da auch herbeigeführt werden, sind die dann gut abgewogen? Das ist eine Aufgabe der Politik. Es ist völlig legitim, dass die DEHOGA ihre Sichtweise an die Politik heranträgt und die Aufgabe der Politik ist es dann wirklich, gegensätzliche Standpunkte entsprechend einzubeziehen, auch auf schwächere Interessen, die vielleicht nicht ganz so gut vernetzt und aufgestellt sind wie die DEHOGA, einen entsprechenden Raum zu geben und dann eine gute, ausgewogene Entscheidung zu treffen.
Noch ein Beispiel. Ich war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tillmann Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby Control? Da sagt er ja, eigentlich hat er nichts dagegen, er hat ja nichts zu verbergen, aber...
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach immer so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele. Wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen. Und das ist gut. Das ist gut für die Menschen. Und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist gut. Nicht alle natürlich. Es gibt auch immer schwarze Schafe. Aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Meinen Sie Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Das ist eine ganz, ganz alte Lobby-Erzählung, oder alle Lobbyisten im Grunde verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen müssen, was wirklich komplett überzeugt. Das versucht man immer zu machen. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen und das ist gut, wenn das alle machen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus. Wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse? Wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren? Und was wir sicher nicht wollen im Extrem in dem Fall ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Dann haben wir nämlich ein System, wo es eine Wechselwirkung gibt zwischen denen, die ohnehin stark sind, die werden noch stärker, weil sie ihre Interessen noch besser durchsetzen können, und alle anderen bleiben auf der Strecke, wenn es jetzt zum Beispiel um Verteilungspolitik geht, um Steuerpolitik. Es kann nicht sein, dass die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Das heißt, hier muss die Politik gegensteuern, hier braucht es ein Korrektiv und das heißt auch Regeln für die Lobbyisten, das heißt auch Regeln für die Politik, gerade wenn wir in diese Grauzone reingehen, wo dann auch Geld eine Rolle spielt. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das sehen wir auch daran, wer dort jeweils die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer ist. Das sind also die letzten drei, inklusive der aktuellen, sind ehemalige Politikerinnen und Politiker, die einfach einen sehr guten Draht zu der jeweiligen Regierung pflegen, ganz genau wissen, wie das Geschäft läuft. Und das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Wer wird wie beteiligt an der Politik? Und da sind wir dann noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen? Welche Argumente wurden aufgenommen? Wer wurde überhaupt beteiligt? Und das dann sollte dann offengelegt werden. Die Umsetzung davon ist aber so, dass viele Ministerien sagen, ja, wir haben mit einigen Lobbyisten gesprochen, das war ganz interessant, aber was da jetzt genau bei rauskam, sagen wir nicht. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbyisten, Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht, jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind, die große Teile unseres Zusammenlebens auch ja quasi kontrollieren, mitbestimmen. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierungen durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
Sagt Timo Lange vom Verein Lobby Control im ARD-Interview der Woche mit Uwe Berndt. Tja, wer dachte, Politik wird nur im Plenarsaal gemacht? Ein Blick ins Lobbyregister zeigt, wie sichtbar unsichtbarer Einfluss inzwischen ist.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Kurz vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Aus der Nachrichtenredaktion Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen. Für die CSU hat deren Vorstand schon zugestimmt.
Der Handelskommissar der Europäischen Union, Šefčovič, reist heute in die USA, um eine Lösung des Zollstreits zu erreichen. Nach Angaben der Kommission ist ein Abkommen zwischen Washington und Brüssel das Ziel. Ein Sprecher machte aber auch deutlich, dass die EU nicht vor Vergeltungsmaßnahmen zurückschreckt, sollte US-Präsident Trump neue Zölle verhängen. Zuletzt hatte Trump gegen die EU zusätzliche Zölle in Höhe von 20% verhängt. Inzwischen hat er sie um 3 Monate verschoben. Das britische Parlament hat beschlossen, ein Stahlwerk des kriselnden Unternehmens British Steel zu retten. Das Unterhaus und das Oberhaus haben ein Gesetz verabschiedet, das es der Regierung ermöglichen soll, die letzten beiden Hochöfen Englands am Laufen zu halten. Der chinesische Konzern, dem British Steel gehört, hatte Ende März angekündigt, die Hochöfen zu schließen. Tausende Jobs sind in Gefahr. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Kneb.
Alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim, Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Im Tabellenkeller setzte sich St. Pauli bei Ligaschlusslicht Kiel mit 2:1